SR Info. Rundschau.
Es ist 13 Uhr. Willkommen zur Rundschau mit Barbara Grech. Und das sind unsere Themen. Nach Unfall am Schleusentor. Moselschifffahrt wird für Monate zum Erliegen kommen. Besuch im Kriegsgebiet. Friedrich Merz ist in Kiew.
Ich freue mich sehr auf die erneute Begegnung mit dem Präsidenten und möchte im Laufe des Tages einfach erfahren, wie die Lage in der Ukraine ist und was wir tun können, um diesem geschundenen Land zu helfen.
Und Nachsturz von Assad. Diskussionen um Umgang mit syrischen Flüchtlingen kommt auf. Und der Blick auf das Wetter, es bleibt grau und vor allem im St. Wendeler Land und im Hochwald bis zur Mosel kann es regnen. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 2 und 6 Grad. Der Unfall an der Moselschleuse Müden zwischen Koblenz und Cochem gestern Mittag hat auch Auswirkungen auf saarländische Firmen. Ein Güterschiff hatte die geschlossenen Schleusentoren gerammt. Deswegen wird sie vermutlich bis Ende März gesperrt. SR3-Reporterin Simin Sadeghi.
Circa 3 Millionen Tonnen Güter werden jedes Jahr über die Saar transportiert. Firmen wie Dillinger und Saarstahl und Liquimoli haben einen großen Teil ihrer Lieferungen auf den Wasserweg verlegt. Sie sind besonders stark betroffen von der Sperrung der Moselschleuse. Nach Angaben eines Pressesprechers von Liquimoli werde man die Belieferung mit Rohstoffen jetzt auf die Straße verlagern müssen. Bis Ende März rechnet er mit 800 Tankwagen und Mehrkosten von 500.000 Euro. Dillinger und Saarstahl konnten auf SR-Anfrage noch keine konkreten Angaben machen. Das Problem hier offenbar, viele Produkte seien zu groß, um sie auf der Straße oder der Schiene transportieren zu können. Man arbeite an einer Lösung, so der Pressesprecher von Dillinger und Saarstahl. Nach Angaben des Wasser- und Schifffahrtsamtes im Saarland stauen sich auf der Saar wegen der gesperrten Moselschleuse derzeit ca. 15 Güterschiffe. Wann sie weiterfahren können, ist noch völlig unklar.
Die Bauarbeiten zur Generalsanierung der Bahnstrecke zwischen Mannheim und Frankfurt am Main sind abgeschlossen. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, wurden Gleise, Weichen, Signale, Schallschutzwände, Oberleitungen und alle Bahnsteige fristgerecht fertiggestellt. Die Riedbahn soll nach 5-monatiger Vollsperrung ab Sonntag wie geplant wieder für die Züge des Fern-, Regional- und Güterverkehrs befahrbar sein. Sie zählt zu den am meisten befahrenen Strecken in Deutschland. Kaum ist das Assad-Regime in Syrien gestürzt, geht in Deutschland schon die Debatte los, wie man es nun mit den syrischen Flüchtlingen handhaben sollte. Tatsächlich kommen Forderungen aus der Union beispielsweise, keine syrischen Flüchtlinge mehr aufzunehmen. Zwischenzeitlich hat das zuständige Bundesamt Entscheidungen über Asylanträge von Syrern gestoppt.
Am schärfsten hat sich dazu bisher die CSU-Politikerin Andrea Lindholz geäußert. Sie hat einen Aufnahmestopp für weitere Flüchtlinge aus Syrien gefordert. Unionskollege Jürgen Hart von der CDU relativierte das heute im ZDF-Morgenmagazin. Er glaubt, dass sich erst herausstellen muss, wie sich die Lage in Syrien entwickelt. Hart geht davon aus, dass sich viele Syrerinnen und Syrer aus Deutschland auf den Weg nach Hause machen werden.
Das sind ja Menschen, die dort auch eine Existenz sich aufgebaut hatten. Und wenn wir ihnen vielleicht helfen, diese Existenz wieder zu gründen in Syrien, dann ist das für die Menschen ein Gewinn, dann ist das für Syrien ein Gewinn und letztlich auch für uns. Denn diese Menschen wollen ja eigentlich zu Hause arbeiten und leben und nicht hier in Deutschland auf entsprechende Flüchtlingshilfe angewiesen sein.
SPD-Außenpolitiker Michael Roth plädiert dafür, das Thema nicht für den Wahlkampf aufzuheizen. Im Morgenmagazin sagte er,
vielleicht sollten wir Wahlkampf hin, Wahlkampf her, vernünftig darüber nachdenken, wie können wir den Menschen einen Weg aufzeigen. Ich bin mir sicher, viele werden freiwillig zurückgehen, aber wir sollten das jetzt nicht weiter populistisch aufheizen.
Der Migrationsforscher Gerald Knaus sieht eine Chance auf Entspannung in der Flüchtlingssituation. Wenn in Syrien Stabilität erreicht wird, könnte das auch in Europa ein historischer Wendepunkt sein. Er rechnet dann mit einem Rückgang von Asylanträgen und mit weniger heftigen politischen Debatten zur Flüchtlingsfrage, auch in Deutschland. Effi Seibert, Berlin.
Im Saarland werden immer weniger Wohnungen gebaut. Zwischen Januar und September haben die Bauaufsichtsbehörden Anträge für 200 neue Wohngebäude mit insgesamt 600 Wohnungen genehmigt. Nach Daten des Statistischen Amts waren das knapp 40% weniger als im Vorjahreszeitraum. Im Schnitt wurden die Kosten für Einfamilienhäuser mit knapp 400.000 Euro veranschlagt. Der Quadratmeterpreis stieg um gut 6% auf rund 2.500 Euro. Wohnungen in Mehrfamilienhäusern sind etwas günstiger. Während die ganze Welt auf Syrien schaut, schaut sich der CDU-Bundestagskanzlerkandidat Merz die Ukraine an. Er kam am Morgen zu einem nicht angekündigten Besuch in Kiew an.
Im Zentrum von Kiew besuchte Friedrich Merz am Vormittag die Namenswand mit den Fotos der Soldaten, die seit 2014 im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine getötet wurden. Es ist ein Standardbesuch für ausländische Politikerinnen und Politiker, den Friedrich Merz gemeinsam mit dem estnischen Premier Kristen Michal absolvierte. Diese Soldaten hätten auch für die Freiheit Europas gekämpft, so Michal. Und Merz ergänzte, sie zu sehen mache den Krieg sichtbarer. Morgen war der CDU-Chef in Kiew angekommen. Die Unionsfraktion wolle, dass der schreckliche Krieg so schnell wie möglich ende und Frieden in Europa wiederhergestellt werde. Dafür sei es dringend nötig, die Ukraine militärisch zu unterstützen, erklärte Friedrich Merz schriftlich. Nur wenn die Ukraine stark sei, werde Putin überhaupt bereit sein, sich auf Verhandlungen einzulassen. Der Kanzlerkandidat der Unionsfraktion kommt eine Woche nach Bundeskanzler Scholz in die Ukraine. Anders als der SPD-Politiker zeigt sich Merz zumindest offen, was eine mögliche Lieferung des deutschen Marschflugkörpers Taurus angeht. Im Lauf des Tages will er sich über die Lage in der Ukraine informieren. Dazu ist auch ein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky geplant. Andrea Beer aus Kiew.
Polizeianwärter im Saarland haben in der Ausbildung keinen Französischunterricht mehr. Nach Angaben des Innenministeriums wurde das Wahlpflichtfach vom Lehrplan gestrichen. Dafür gäbe es verschiedene Gründe. Durch den wachsenden Anteil an Anwärtern mit Migrationshintergrund sei die Polizei ohnehin schon vielsprachiger geworden. Die unterschiedliche Vorbildung erschwere auch einen effektiven Unterricht und im tagtäglichen Einsatz würden schon jetzt Übersetzer-Apps genutzt. Außerdem sei das Interesse an Französisch unter den angehenden Polizisten in den letzten 3 Jahrgängen nur sehr gering gewesen. Wie das saarländische Innenministerium weiter mitteilte, ist Sprachförderung aber weiterhin im Rahmen der polizeilichen Fortbildung möglich. Der Kampf um die Zukunft von VW geht heute in die nächste Runde. Die Tarifverhandlungen in Wolfsburg werden fortgesetzt und davor gibt es einen flächendeckenden Warnstreik bei Volkswagen. Helmut Eickhoff berichtet.
4 Stunden sollen die Warnstreiks heute dauern. Bänder stehen still, Schreibtische bleiben leer. Die Gewerkschaft IG Metall lässt also die Muskeln spielen, nachdem die ersten Warnstreiks vergangene Woche 2 Stunden andauerten. Der Druck soll erhöht werden vor der nächsten Runde der Tarifgespräche. Am Nachmittag starten die Verhandlungen. Gewerkschaft und Unternehmen kommen ab 14 Uhr in Wolfsburg zusammen. Es ist nicht damit zu rechnen, dass sich beide Seiten schnell einigen. IG Metall und Volkswagen liegen weit auseinander. Die Gewerkschaft hatte vorgeschlagen, dass die Belegschaft auf Tariferhöhungen und auf Boni verzichten könnte. Das Unternehmen lehnt das ab und hat heute Morgen nochmal betont, dass die Arbeitskosten gesenkt werden müssten. Der Vorschlag der Gewerkschaft reiche nicht, es müssten weitere Einsparpotenziale gefunden werden. Die IG Metall fordert mehr Kompromissbereitschaft vom Unternehmensvorstand. Sonst wäre auch ein Abbruch der Gespräche möglich.
Trotz weltweiter Krisen sind die meisten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Deutschland mit ihrem Leben zufrieden. Das geht aus einer aktuellen Studie des Deutschen Jugendinstituts hervor. Demnach gaben 92% der befragten 12- bis 32-Jährigen an, mit ihrem Leben zufrieden oder sehr zufrieden zu sein. Bei den 5- bis 11-Jährigen waren es 87%. Laut Studie hat sich das Wohlbefinden junger Menschen nach den Pandemiejahren insgesamt verbessert. Familie, Freunde und Bildungseinrichtungen spielen dabei eine Schlüsselrolle. Befragt wurden knapp 10.000 Jugendliche. Die Linkspartei hat heute ihr Wahlprogramm in Berlin vorgestellt. Die Partei muss um den Wiedereinzug in den Bundestag bangen und will mit populären Themen punkten, wie dem Kampf gegen steigende Preise und einem Mietpreisdeckel.
Alle wollen regieren, wir wollen verändern, so überschreibt die Linke ihr Wahlprogramm. Sie fordert, dass Mieten 6 Jahre lang nicht erhöht werden dürfen. Danach soll es eine Obergrenze für Mieten geben. Die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel, Hygieneprodukte und Bus- und Bahntickets soll weg. Das soll die Preise spürbar senken. Bei Strom und Heizen will die Linke preisgünstige Sockeltarife schaffen. Finanzieren will die Partei, die in bundesweiten Umfragen derzeit unter der 5%-Hürde liegt, das unter anderem durch höhere Steuern für Reiche. Geplant ist eine Milliardärssteuer. Außerdem will sie die Vermögenssteuer wieder einführen. Menschen mit kleineren und mittleren Einkommen will die Linke dagegen steuerlich entlasten. Punkten will sie im Wahlkampf zudem mit 15 Euro Mindestlohn und kürzeren Arbeitszeiten. Das reguläre Renteneintrittsalter soll bei 65 Jahren liegen. In der Außenpolitik setzen die beiden neuen Parteivorsitzenden van Aken und Schwertner auf das Thema Frieden. Statt weitere Waffen an die Ukraine zu liefern, solle sich die Bundesregierung für Verhandlungen einsetzen. Waffenexporte nach Israel lehnt die Linke ab. Dagmar Pepping, Berlin.
Ein Tipper aus dem Landkreis St. Wendel hat im Lotto über 6 Millionen Euro gewonnen. Wie Saar-Toto mitteilte, hatte er als einziger Spieler 6 Richtige getippt. Da der Spielschein anonym abgegeben wurde, muss sich der Gewinner bei Saar-Toto melden. Es handelt sich um den 4. Millionengewinn im Saarland in diesem Jahr. Und soweit die Rundschau.